Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Wir sehen hier jetzt also einen Todesgenius, der hier lassiv auf einer Stele gestützt steht. Augen gesenkt, in sich gekehrt. Auf der Stele ist eine Urne zu erkennen mit einem Trauertuch. Das ist ein Stein, der 1833 hier auf dem Melatenfriedhof gestellt wurde. Meisterstück aus der Steinmetzfamilie Imhoff. Todesgenius mit schönen Flügeln, vollplastig, wunderbar, mit einer Fackel, die nach unten zeigt. Das ist hier so für mich eins der schönsten Grabmale auf dem Melatenfriedhof von Kaspar Hamm.
Detlef Rick, freier Grabredner und ausgebildeter Trauerbegleiter, führt in seiner Freizeit Touristen und Einheimische über den Melaten, Kölns ältesten Zentralfriedhof. Der Engel als Todesbote ist sein Lieblingsobjekt. 1810 wurde Melaten auf Befehl der damaligen französischen Besatzer errichtet. Heute steht die gesamte Anlage unter Denkmalschutz. Funeribus Agrippinensum Sacer Locus. Den Leichen Kölns, ein heiliger Ort, heißt es über dem wuchtigen Quader des Haupteingangs. Aber Melaten ist nicht ausschließlich eine Stätte des persönlichen Gedenkens an die Toten, sondern kollektives Gedächtnis der Stadt, Landschaftspark für Flaneure sowie Refugium für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
Der Name Melaten kommt vom französischen Begriff für krank, malade. Denn im 12. Jahrhundert befand sich auf diesem Gelände, damals noch vor den Stadttoren Kölns, ein Lepraheim.
Auf Melaten spazieren die Besucher gerne an den Gräbern vorbei, auch wenn sie hier keine eigenen besitzen. Sie lesen die Nachrufe, die im 19. Jahrhundert noch üppig ausfielen. Steinmetze haben sich da richtig ausgemeißelt über Opfer seines Pflichteifers gegen pestkranke Krieger oder eine 40-monatige Abnehmungskrankheit. Das Grabmal von Nikolaus August Otto ist hier zu finden, dem Erfinder des Viertaktmotors, oder das der Familie Farina, die das Eau de Cologne in aller Welt bekannt gemacht hat. Aber auf Melaten werden bis zum heutigen Tage auch Normalbürger zur Ruhe gebettet.
Im Tod sind wir alle gleich. Das letzte Hemd hat ja Tesch. Im Tod sind alle gleich, aber die Hinterbliebenen machen da Unterschiede, nämlich je nachdem, wie sehr Geldbeutel ist oder wie sie Lust oder Laune haben.
Die kunstvollen Monumente der besseren Leute haben die Jahrhunderte überdauert. Prunkvolle Engelsstatuen, Stelen aus rosa Granit oder ganze Mausoleen geben ihnen ein wenig Unsterblichkeit. Der schlichte Bürger musste und muss sich mit den Nebenwegen des Friedhofs begnügen. Die Reichen und Wichtigen liegen an den Hauptachsen, von denen es auf Melaten drei gibt.
Diese Achsen werden Millionenallee genannt, weil dort Menschen liegen, die in Villen wohnten und auch den Willen hatten, zu zeigen, wer sie waren, im Leben wie im Tode.
Für Detlef Rick ist der Friedhof ein Ort, um Zwiesprache mit den Toten zu halten. Doch das Totengedenken hat in Deutschland an Stellenwert verloren. Auf den Friedhöfen gibt es immer mehr anonyme Grabfelder, wo ohne Kennzeichnung der Grabstätte Urne neben Urne unter einer Rasendecke ruht. Eine Entwicklung, die Detlef Rick bedauert.
Ich denke, weil es ist einfach zur Psychohygiene der Menschen wichtig, dass sie auf die Friedhöfe gehen können. Und ich denke, dass auch die Bestatter einfach dagegen steuern, dass immer mehr anonyme Beerdigungen stattfinden. Denn die Bestatter sind halt eben an der Front und können sagen, was gemacht werden kann.
Fritz Roth aus Bergisch Gladbach bei Köln steht schon seit Jahren an besagter Front. Er führt eines von über 3.500 Bestattungsunternehmen, eine Branche, die im Jahr über 10 Milliarden Euro umsetzt. Roth ist ein streitbarer Geist mit Mission. Sein Kampfgebiet ist klar definiert. Die deutsche Bürokratie, die vor den Toten nicht Halt macht und die Verdrängung von Trauer und Tod fördert.
Ich behaupte ja, in Deutschland werden den Trauernden ihre Toten gestohlen. Wir konsumieren einfach Tod, indem wir ihn behandeln wie einen Autokauf. Sprich, ein Mensch, der sich nie was gegönnt hat, jetzt soll er sich was gönnen. Darf es 5 Kerzen mehr sein, darf es ein dicker Sarg sein. Wir verarbeiten dieses sehr gefühlsbetonte Thema mental. Sprich, ich lasse es über andere abwickeln.
Ruths Unternehmen heißt Landhotel der Seele. In gemütlichen Räumen können die Hinterbliebenen mehrere Tage beim Verstorbenen verbringen, ihm seine Lieblingskleidung anziehen, Beigaben in den Sarg legen, die Särge selbst mitgestalten. Der fröhliche Bestatter, wie er in der Presse genannt wird, unterstützt den Trend zur Individualisierung der Beerdigungskultur. Denn
mir wird etwas ganz Wichtiges abgeschnitten. Ich komme aus dem Tritt. Ich verliere das Gleichgewicht. Ich falle. Und was ich in einem solchen Augenblick brauche, das ist eine Krücke. Eine Krücke, wo ich mich drauf abstützen kann, wo ich mit in Bewegung kommen kann.
Die Kirchen haben das Monopol auf Trauerbegleitung und Bestattungskultur verloren. Unternehmer wie Fritz Roth übernehmen immer mehr diese Aufgabe. Er versteht sich dabei als Krücke, als eine Art Stock, der den Trauernden wie einen Gehbehinderten stützt.
Ginge es nach Fritz Roth, hätten trauernde Angehörige ganz allein die Form des Abschiednehmens und der Beisetzung zu bestimmen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Spätestens nach 120 Stunden muss ein Verstorbener beigesetzt werden. Das darf nur auf kommunalen oder kirchlichen Friedhöfen geschehen. Und manche Kommunen schreiben per Friedhofssatzung sogar Größe und Material des Grabsteins vor.
Zukunft braucht Erinnerung. Erinnerung, wo wir herkommen, wo meine Wurzeln sind. Und in dem Sinne kommt dem Friedhof eigentlich eine ganz große Bedeutung zu, auch in meiner Lebensphilosophie und Einstellung. Nur der Friedhof der Steinwüsten, wie wir heute die modernen Friedhöfe gestalten, hat für mich keine Bedeutung. Er müsste sogar verboten werden.
Helmut Strack, Leiter der Abteilung Friedhöfe beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln, verwaltet mit rund 300 Mitarbeitern die 55 städtischen Friedhöfe. Die Kölner Friedhofssatzung hält Strack für äußerst liberal.
Wir hatten einen riesigen Rummel um ein sogenanntes Handygrab. Da hatten Angehörige vom Steinmetz einen Handygrabstein, so einen stilisierten Stein, herstellen lassen. Und da gab es dann auch relativ große Aufregung. Aber letztlich, also anstößig, fand das niemand. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Wir haben nachher natürlich die Genehmigung erteilt, sodass eigentlich wieder Friede eingekehrt ist. Der Rummel ist vorbei.
Auch Kölns Friedhofsverwalter müssen sich den gesellschaftlichen Veränderungen stellen. Vor allem der Wunsch nach preisgünstigen Beerdigungsvarianten, die wenig Pflege verlangen, wird größer. Die Stadt Köln bietet deshalb seit Jahren pflegefreie Grabkammern an. Und dann gibt es auch noch Bestrebungen in der Bevölkerung, den Friedhofszwang für Urnen aufzuheben.
Man kann sich entscheiden, Feuerbestattung oder Erdbestattung, Pflege oder Nichtpflege. Also mehr ist eigentlich momentan aus meiner Sicht da nicht denkbar. Ich sehe da eigentlich eher das Problem, wenn man diesen Friedhofszwang in Anführungszeichen für Aschen aufgeben würde, dass es dann eben eher eine Schieflage geben würde. Man überlässt quasi dann die Leichenasche der Verfügungsgewalt der Angehörigen, die letztlich damit machen können, was sie wollen. Und ob das die Totenruhe garantiert, die auch grundgesetzlich geschützt ist, möchte ich mal dahingestellt lassen. Ich sehe das eigentlich nicht.
Friedhof ist für mich eine Visitenkarte des Ortes. So wie ein Ort mit seinem Friedhof umgeht, so kann man auch alle anderen Einrichtungen der Daseinsfürsorge betrachten. Und wenn ein Friedhof vernachlässigt ist, werden Sie die Regel bestätigt finden, dass der ganze Ort vernachlässigt ist. Und ich denke mir, nicht umsonst zählen Friedhöfe zu Parkanlagen. Nehmen Sie den großen Friedhof Melaten in Köln. Wie viele Leute pilgern über den Friedhof, ohne dort ein Grab zu besitzen, weil der Friedhof als grüne Lunge betrachtet wird.
Heinz Höfer ist Standesbeamter von Weilerswist, einer Gemeinde in der Voreifel, und Herr über 6 Friedhöfe mit 140 Beisetzungen im Jahr. Auf die Pflege und Gestaltung der Grabanlagen legt er viel Wert. Doch selbst in einer so überschaubaren ländlichen Gegend hat die Zahl der anonymen Beerdigungen zugenommen. Nicht allein aus Kostengründen. Viele alleinstehende Menschen lassen sich so beisetzen, weil sich ohnehin niemand um ihr Grab kümmern würde.
Bei uns sind wir sicherlich Vorreiter für eine angenehme Art der anonymen Bestattung. Und zwar kennen wir die halbanonyme Bestattung. Die Trauerfeier kann stattfinden wie immer. Sie können also mit Trauergemeinde auftreten. Sie wissen, wo der Verstorbene bestattet wird. Die Kränze werden auf der Grabstätte abgelegt. Und wenn die Kränze verrottet sind, dann geht die Gemeinde, räumt das Grab ab, sät Gras ein. Und dann ist das Grab ab da anonym.
Als Höfer vor ein paar Jahren einen neuen Friedhof anlegen wollte, bekam er Besuch vom Geologischen Landesamt. Das prüfte den Boden auf seine Luftdurchlässigkeit, ein wichtiger Faktor, damit Leichen spätestens nach 15 Jahren verwest sind.
Es gibt sogar eine Riesenaktion vom Innenminister. Da geht es um die sogenannten Wachsleichen. Die Wachsleichen, die aufgrund der ungünstigen Bodenverhältnisse nicht verwesen. Und dann gibt es halt das Problem, wenn eine Grabstätte ausgelaufen ist und neu belegt werden soll, wo bleiben die Reste? Und wir regeln es so, und da stehe ich also voll und ganz dahinter, dass auf pietätvolle Weise die Reste innerhalb des Friedhofes wieder bestattet werden.
Seit 1987 besitzt Weilerswist im Ortsteil Lommersum einen Friedhof der besonderen Art. Der rührige Standesbeamte hat ihn nach seinen Ideen anlegen lassen. Ein Naturpark mit Fasanen und Dompfaffen, mit Lerchen, Zaubernüssen und anderen heimischen Hölzern. Ein Waldfriedhof, in dem Grabmalskunst und individueller Gestaltungswille wieder Einzug gefunden haben. Die Hinterbliebenen können sich den Platz der Grabstelle aussuchen, was so mancher Weilerswister schon zu Lebzeiten selbst gemacht hat. Ein Bewohner schrieb Höfer deswegen sogar einen Bittbrief.
Auf diesem Grundstück habe ich in meiner Jugend die Nester der Dompfaffen geräubert. Ich habe immer die Eier geklaut. Es sind die Dompfaffen wieder da und ich möchte bei den Dompfaffen liegen. Das haben wir dann auch gemacht.
Ein filigranes Glaskunstwerk mit der zierlichen Gravur ihres Namens ziert das Grab einer heimischen Glaskünstlerin. Durch das lichte Gebilde leuchtet zu allen Jahreszeiten eine grüne Fauna. So entsteht auf dem Glasgebilde ein stetig wechselndes Gemälde, das keine Menschenhand erschaffen könnte. Den magischen Glasgrabstein hat die Künstlerin noch selbst gearbeitet. Für große Grabsteine ist hier auch kein Platz.
Das bedeutet auch, dass die Leute auf dem Waldfriedhof nicht protzig, sondern sehr bescheiden gestalten, dass die auch mit sehr viel Einfällen gestalten. Es gibt eine ganze Menge Stelen, also schlanke Hohlsteine, und die Fantasie eines Steinmetzen als Handwerksmeister lässt sich da sehr gut ausleben.
Die Gräber auf dem Lommersumer Waldfriedhof gehen in der Landschaft auf, ordnen sich ihr unter. In diesem Kreislauf der Natur ist das Leben stärker als der Tod. Christliche Philosophie auf einem Friedhof.
Man kann sich selbst nur verstehen, wenn man begreift, dass man auf den Schultern der vorherigen Generationen steht. Und die anderen werden wieder auf unsere Schultern klettern. Wir haben also einen Unterbau. Wir tragen also viele Anlagen von vielen Generationen mit. Und es ist auch ganz wichtig, dass man seine Wurzeln sucht. Und wenn man sie gefunden hat, dass man sie auch pflegt.
HR1 Profil. Mein Name ist Martin Lauer. Guten Morgen.
Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern oder einzelnen Gewittern. Es wird kühler. Das waren die HR1-Nachrichten. Die Zeit, es ist 9:05 Uhr.
HR1 Profil.
Weiter mit Martin Lauer, guten Morgen. Die alten Strukturen sind längst aufgebrochen. Einer versorgt zu Hause die Kinder, der andere geht arbeiten. Der moderne Alltag sieht ganz anders aus. Es heißt nicht mehr Job oder Familie, es heißt Job und Familie. Immer noch kein leichtes Unterfangen, doch es gibt Fortschritte. Viele Unternehmen entdecken Familienfreundlichkeit als Teil ihrer Personalpolitik. Wie sehen solche Beispiele aus? Job und Familie, wir bringen es unter einen Hut in der nächsten halben Stunde. Das Schwerpunktthema in HR1 Profil Job und Familie. Wie sieht der Alltag von Familien aus, die versuchen, beides zu leben? Gabi Beck über berufstätige Eltern mit zwei Kindern.
Seit kurzem ist der Morgen fast ein Lenz, sagt Alexandra Richter. Denn seit kurzem sind beide Kinder, Jakob und Melina, in der Schule, gehen alleine aus dem Haus und nach der Schule in den Hort. Morgens müssen sie nicht mehr weggebracht werden. Bleiben nur noch die kleinen und großen allmorgendlichen Kämpfe über Kleidung und Schulbrot etwa. Wenn die Kinder weg sind, fährt Alexandra mit der U-Bahn zur Bank, wo sie als Fondsmanagerin auch schon vor den Kindern gearbeitet hat. Auf den Job wollte sie trotz Kinder nicht verzichten.
Also ganz so einfach war das nicht. Ich war schon sehr dahinterher, auch vorher, da Möglichkeiten zu finden. Ich habe zuvor erst in der Kundenbetreuung gearbeitet. Das hätte sich zwar mit den Kunden darstellen lassen, allerdings müssen da die Kollegen und auch der Chef mitziehen, sonst ergibt sich da durchaus auch immer mal schnell ein Argument, warum, wenn mal was nicht klappt, woran das denn liegen könnte. Und insofern habe ich dann die Abteilung gewechselt, aber von der Qualifikation her war das ähnlich ausgerichtet, eben kein Kundenkontakt mehr, sondern eher analytische Arbeiten.
Nur ein halbes Jahr nach der Geburt von Jakob vor 8 Jahren stieg sie wieder ein, und zwar voll. Sie hatte eine gute Tagesmutter und einen Mann, der just zu jenem Zeitpunkt den Absprung in die Selbstständigkeit als Architekt wagte und für den Sohn eben erst einmal nur halbtags. Ehemann Dominik Richter.
Ich hatte auch kein Problem im Kopf zu sagen, jetzt zur Tagesmutter und den Jakob holen und die freie Zeit zu genießen. Also die Zeit ist auch verflogen und hat sich also nie irgendwie als was Negatives dargestellt. Es war eigentlich eine sehr schöne Zeit, das zu genießen. Ich hatte so eine Regelung, dass ich halbtags im Büro bin und dann habe ich ihn geholt. Manchmal war es so, dass man ihn abgeholt hat und dann hat man ihn halt irgendwie schlafend über die Bergerstraße hin und her gefahren, hat Einkauf erledigt und war dann um 4 zu Hause. Es gab eigentlich verschiedene Optionen dafür.
Nach der Geburt von Tochter Melina, knapp 2 Jahre später, nahm sich Alexandra dann 1 Jahr Auszeit. Das höchste der Gefühle, sagt sie, sonst wäre sie in ihrer Branche weg gewesen vom Fenster.
Da gab es einige, die mir da durchaus sehr große Steine in den Weg gelegt hatten und es auch in keiner besonders schönen Art und Weise kommuniziert hatten. Von wegen, ja, sie kommen ja sowieso nicht wieder oder wenn ich mal einen Ordner dann oder 2 Ordner über die Zeit des Erziehungsurlaubs durchlassen wollte, da war das nicht möglich. Ich musste also alles mit nach Hause nehmen.
5 Jahre ist das her. Sie kam wieder. Zunächst als Halbtagskraft, inzwischen mit einer 2/3-Stelle. Ein sehr verständnisvoller Chef stärkt ihr den Rücken. Der weiß aus eigener Erfahrung sehr gut, was es bedeutet, wenn die Kinder zum Beispiel plötzlich Fieber haben und eine Betreuung schnellstens her muss. In solchen Situationen profitiert Familie Richter auch davon, dass der Papa selbstständig ist und seine Zeit etwas freier einteilen kann. Das Unternehmen Familie funktioniert nur, weil beide Elternteile sich ständig abstimmen und Erziehungs- und Haushaltsaufgaben teilen. Alexandra empfindet den Alltag jedoch trotzdem als einen kleinen täglichen Marathon.
Also der Tag ist dann schon ziemlich gefüllt und recht turbulent. Es ist machbar, es geht alles ganz gut, aber wir müssen schon ziemlich gut organisiert sein. Love is a flame.
Minuten nach 9. Kein notwendiges Übel, sondern eine Chance, zufriedene Mitarbeiter zu haben. Es gibt Unternehmen, die unterstützen Beschäftigte, die versuchen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Einige Unternehmen haben dafür sogar ein Zertifikat bekommen. So zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Was genau läuft dort anders? Volker Siefert berichtet.
Die Urkunde von Beruf und Familie hängt im Vorzimmer von Peter Prozinski. Genau über den Stühlen, auf denen die Bewerber auf ihr Gespräch in der Personalabteilung warten. Klare Botschaft, die Kreditanstalt für Wiederaufbau nimmt es ernst mit dem Thema Familie und Beruf. Deshalb ließ Peter Prozinski die rund 2000 Mitarbeiter per Fragebogen ihre Wünsche äußern.
Die Mitarbeiter haben in dieser Umfrage gewünscht, doch teilweise zum Beispiel zu Hause arbeiten zu können, teilweise einen Großteil von Überstunden, die hier anfallen, auf Langzeitkonten packen zu können, auch mal abends zu Hause arbeiten zu können und die Zeit sich anrechnen zu können, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht haben, also jenseits unserer elektronischen Zeiterfassung, sich etwas aufschreiben zu können.
Früher oder später wird die alte Kernarbeitszeit aufgelöst. Autonome Gruppen im Betrieb sprechen sich untereinander ab, regeln, wer wann wofür anwesend ist. Ergänzt wird dies durch Teleheimarbeit. Sabine Deeg arbeitet im Informationszentrum der KfW. Knifflige Fragen zu Krediten, wie jetzt etwa bei der Hochwasserkatastrophe, beantwortet die Mutter eines 8-jährigen Jungen von zu Hause.
Das fühlt sich wirklich ein bisschen anders an, weil ich einfach auch mittags zu Hause bin, wenn mein Kind von der Schule kommt. Das heißt, ich bin ansprechbar. Er kann mir alles von der Schule erzählen, er kann mit mir Spaß haben. Ich bin da für seine Hausaufgaben und wenn er mich braucht. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich dafür auch intensiver für ihn da bin. Insofern ist das für mich die optimale Kombination.
Seit 3 Monaten arbeitet sie zu Hause. Computerterminal und Telefon und Gebühren natürlich bekommt sie von der KfW gestellt. Für die Nutzung ihrer Wohnung bekommt sie monatlich 75 Euro Pauschale. Eine Doppelstruktur ist nicht vorgesehen.
Wir können es uns nicht leisten, sowohl Arbeitsplätze im Betrieb zu halten, als auch auswärts welche einzurichten, dass also ein Mitarbeiter über zwei Arbeitsplätze verfügt.
Damit der Kontakt bleibt, kommt Sabine Deeg weiter in die Frankfurter City. Kolleginnen überhäufen sie dann mit Fragen.
Es ist mein persönlicher Wunsch gewesen, es war der Wunsch meines Vorgesetzten, aber es ist auch so, dass meine anderen Kollegen, die auch Telearbeit machen, auch einmal die Woche zu uns reinkommen und an den Teamsitzungen teilnehmen.
Für die alleinerziehende Mutter ist Teleheimarbeit ein Gewinn, weil sie mit ihrer neuen Zeiteinteilung wieder Vollzeit arbeiten kann. Für Führungskräfte ist Peter Prozinski von der Personalabteilung skeptisch, ob sie von zu Hause arbeiten wollen. Menschliche Erfahrungen sprechen dagegen.
Die Karriere ist wahrscheinlich immer gebunden an Arbeit im Betrieb. Das wird wenig zu Hause möglich sein. Jedenfalls, das ist jedenfalls kein Problem, was wir im Moment erörtern ernsthaft. Viel problematischer ist bei uns die Frage, ob Teilzeit mit Karriere verbunden werden kann.
Zwei Führungspärchen, wie sie hausintern heißen, teilen sich einen Job. Beide Frauen arbeiten jeweils 70%. Jetzt wird erst einmal ausprobiert, ob die Paare in der Praxis harmonieren.
Wir versprechen uns im Hinblick auf unsere Bewerber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen. Einfach um deutlich zu machen, wir kümmern uns auch um diese Schnittstelle von Beruf und Familie. Das mag für einen, der mit Alter von 25 Jahren Jungakademiker hereinkommt, noch kein praktisches Problem sein. Aber wir haben deutlich gesehen, das ist ein Problem, was auf mich zukommen könnte. Und insofern werden häufig Unternehmen vorgezogen, die sich um diesen Problembereich kümmern.
HR1 Profil, das Thema Familie und Beruf. Familienbewusste Personalpolitik fördern. Dieses Ziel, oh Gott, scheiße. Jetzt ist hier alles kaputt gegangen. Bin ich noch da? Ich höre mich nicht mehr, aber wir sind noch auf Sendung. Okay, bei uns ist ein kleiner Unfall passiert hier. Ich habe meinen Gesprächspartner nicht mehr hier. Ich muss erst mal schauen.
Hallo?
Kleine Sekunde. Herr Becker, ich kann Sie leider nicht mehr hören.
Ich höre Sie noch.
Ich kann ihn aber nicht mehr hören, leider gerade eben. So, geschieht das halt auch im Morgenprogramm. Es ist mir etwas Kaffee über den Pult gelaufen hier in HR1. Am Telefon ist immer noch Stefan Becker, der Geschäftsführer der Beruf und Familie gemeinnützige GmbH. Nochmal einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Becker, welche Tendenzen sind denn wirklich spürbar in Unternehmen? Gibt es eine Tendenz zu einer Personalpolitik hin zu mehr Familienfreundlichkeit?
Die Entwicklung ist sicher erst ganz langsam zu spüren, aber wir können feststellen, dass sich auf einmal seit den letzten 2-3 Jahren verstärkt Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen, die sich bislang noch gar nicht mit dieser Thematik beschäftigt haben. Unternehmen, für die Beruf und Familie, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt kein Thema war. Diese Unternehmen sprechen uns an und wollen mehr in diesen Punkten machen.
Wie können denn Unternehmen wirklich davon profitieren? Das heißt, wo liegt denn auch, Unternehmen denken ja unternehmerisch und wollen auch einen Profit daraus haben. Worin könnte denn der Profit liegen, wirklich familienfreundlicher zu sein?
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen ja nicht darin, große Sozialinvestitionen zu tätigen. Das sind oft arbeitsorganisatorische Maßnahmen, die gar nicht so viel kosten. Der Vorteil des Unternehmens liegt ganz klar darin, dass die Zufriedenheit, die Motivation und dadurch auch die Arbeitsqualität der Mitarbeiter steigt, wenn sie wissen, auch auf ihre privaten Belange wird Rücksicht genommen. Und das ist dann ein ganz klares betriebswirtschaftliches Signal dann auch für die Unternehmen. Sie profitieren auch von solchen Maßnahmen.
Und sie profitieren wahrscheinlich auch von zufriedeneren Mitarbeitern. Ich kann mir vorstellen, wenn Menschen weniger Stress haben, wenn sie das Gefühl haben, naja, das läuft ja mit Familie und Beruf, dann gibt es weniger Krankheitsfälle und so weiter und so weiter.
Genau das ist es. Sie sind konzentrierter bei der Arbeit, wenn Sie wissen, dass Ihr Kind betreut ist. Sie können konzentrierter arbeiten, wenn Sie wissen, dass auch Ihre pflegebedürftige Mutter, Ihr pflegebedürftiger Vater gut versorgt ist. All das gehört zu Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Maßnahmen, die dann anfangen von der Kinderbetreuung bis zur Arbeitszeit, Flexibilität, Einführung von Telearbeit und viel, viel mehr. Wir haben auf unseren Internetseiten berufundfamilie.de rund 140 Einzelmaßnahmen zu zusammengestellt, die wir den Unternehmen näher bringen wollen.
Sie unterziehen den Unternehmen so eine Art Test, kann man das so sagen? Wie groß ist denn die Bereitschaft der Unternehmen, Ihnen entgegenzukommen?
Eigentliches Ziel ist, das Entwicklungspotenzial aufzuzeigen, den Unternehmen Maßnahmen an die Hand zu geben, Wege aufzuzeigen, wie sie ihre familienbewusste Personalpolitik verbessern können, ohne dabei groß ihre unternehmerischen Ziele aus dem Auge zu verlieren. Diese Balance zwischen Unternehmenszielen und Mitarbeiterbelang, das ist eigentlich das Ziel. Und von daher ist die Bereitschaft recht groß, dieses auch durchzuführen mit entsprechenden Qualitätskriterien, mit denen man dann auch, wenn man dann später ausgezeichnet wird, ähnlich wie jetzt gerade im Bericht die KfW, entsprechend auch Personalmarketing betreiben zu können. Und weil das ist das Hauptargument, weshalb Unternehmen das machen, die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eben diese Mitarbeiterinnen auch später dann auch zu binden ans Unternehmen mit entsprechenden Maßnahmen.
Stefan Becker, Geschäftsführer der Beruf und Familie gemeinnützige GmbH. Soweit unser Schwerpunkt Job und Familie. Alles bei uns nachzulesen im Internet unter hr1.de. Vielen Dank.
Hr1, Hessen Nachrichten.
Mit Susanne Blöcher.
Im Jahr 2001 gab es in Hessen 649.000 Mütter im erwerbsfähigen Alter mit minderjährigen Kindern. Nach Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes waren 64% dieser Mütter auch tatsächlich berufstätig.
7.51 Uhr hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Des einen Freud, des anderen Leid. Wenn der Normalbürger über die schlechte Wirtschaftslage klagt und insbesondere der kleine Gewerbetreibende über säumige Schuldner, dann hat er meist keinen Grund zur Klage, der Pfandleiher. Der Kollege Klaus Deuser hat sich einmal umgehört im Gewerbe, wer heute und warum zum Pfandleiher geht.
In vielen Branchen in der Republik zeigt die Umsatzkurve nach unten, herrscht Pessimismus vor. Im Unterschied dazu verzeichnen Pfandleihhäuser, so der Vorsitzende des Zentralverbandes des deutschen Pfandkreditgewerbes, Joachim Struck, seit Mitte des vergangenen Jahres einen ungebrochen anhaltenden Aufschwung. Mit mehr als 380 Millionen Euro erhöhte sich der Umsatz der Branche um immerhin 20 Millionen Euro. Und da der Konjunkturmotor weiter stottert, rechnen die 170 Pfandkreditbetriebe zwischen Aachen und Zwickau auch in diesem Jahr mit einer steigenden Nachfrage. Viele, die die Dienstleistung der Pfandkreditleihe in Anspruch nehmen, denken keineswegs daran, sich von den beliehenen Wertgegenständen zu trennen. In der Regel geht es darum, aus einer unvorhergesehenen finanziellen Klemme herauszukommen. Wie im Fall der 45-jährigen Irmgard Behrens.
Wir haben jetzt einen mittleren Wasserschaden im Keller. Der muss jetzt leider ganz renoviert werden. Und im Moment haben wir das Geld nicht flüssig. Und dieses Besteck, das habe ich geerbt und das brauchen wir im Moment auch überhaupt nicht. Eigentlich ist es so nur zur Erinnerung, dass ich das aufbewahre. Ja, und das ist immer noch einfacher, das hier zur Pfandleihe zu bringen und das vielleicht dann in 18 Wochen wieder auszulösen, als wenn ich mein Konto überziehe und die hohen Überziehungszinsen zahlen muss. Ja, oder sogar irgendwie einen Kredit aufnehmen. Das würde ich auch nicht machen. Also so ist es für uns am einfachsten.
Deutschlands Pfandleiher verstehen sich als Ergänzung zum Kreditgewerbe. Um liquide zu bleiben, aus welchem Grund auch immer, haben im vergangenen Jahr fast 1,6 Millionen Deutsche den Weg ins Leihhaus angetreten, da ihnen, wie Joachim Struck resümiert, ihre Kreditinstitute den rettenden Strohhalm nicht reichen wollten.
Unsere Kunden sind in erster Linie solche, die bei einer Bank keinen Kredit bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Die beiden größten Gruppen dabei stellen diejenigen, die über kein regelmäßiges Einkommen verfügen, wie zum Beispiel Freiberufler, Selbstständige etc.
Für Peter Semmler, Inhaber eines Innenausbaubetriebes, ist der Gang ins Pfandleihhaus unter geschäftlichen Aspekten mittlerweile Routine geworden.
Bei uns im Innenausbau ist es ja so, man muss eine ganze Menge Maschinen vorhalten. Und je nachdem, wie die Auftragslage ist, brauchen sie ja manche eine teure Maschine nicht. Und dann bringe ich die eben da hin und lasse mir dann das Geld zahlen, das mir fehlt.
Da braucht nur mal ein Forderungseingang verspätet kommen oder sogar ausfallen. Dann ist ein Engpass da, die Löhne laufen weiter, die private Lebensführung läuft weiter. Und das muss dann überbrückt werden und dann wird typisches Privatvermögen bei uns verpfändet.
Privatvermögen, das entweder ererbt oder in besseren Konjunkturzeiten erworben wurde. Es muss ja nicht gleich der Pelz der im Winter frierenden Gattin verpfändet werden. Geld gibt es für Wertvolles jeder Art.
Das sind in allgemeinen guten Zeiten angeschaffte Schmuckgegenstände, von einem kleinen Schmuckstück über den Brillantring bis zur Rolex-Uhr.
Oder wie im Fall des Innenausbauers Peter Semmler teure Spezialmaschinen. Semmler selbst betrachtet das als notgedrungen nüchterne Kalkulation, insbesondere in Zeiten einer schlechten Zahlungsmoral.
Das Geld fehlt mir nicht, weil ich keine ordentliche Wirtschaft und keine ordentliche Buchhaltung habe, sondern das Geld fehlt in der heutigen Zeit, weil die Kunden wahnsinnige Ansprüche haben. Aber mit dem Zahlen lassen sich dann hinterher Zeit und das sind dann die Engpässe. Und da bin ich also ziemlich leid gewesen, da immer zur Bank zu gehen, da um bei diesem Weißkragen da Bückling zu machen, damit man sein Geld bekommt und dann noch Zinsen zahlt. Dann bringe ich es eben dann ins Pfandhaus, dann habe ich mein Geld für die Überbrückung. Und wenn der Kunde doch noch zahlt, was ja Gott sei Dank manchmal noch vorkommt, dann kann ich die Maschine wieder auslösen, habe kein Gelaufe, habe kein Geschwätze.
Für Brillanten, Maschinen, Pelze oder Teppiche rückt schließlich kein Kreditinstitut auch nur einen Euro raus. Beim Pfandleiher erhält der Kreditnehmer für sein verpfändetes Eigentum zwischen 70% und 80% des derzeitigen Marktwertes. Natürlich nicht aus purer Nächstenliebe. An Unkosten fallen in der Regel pro Monat mindestens 1% an Zinsen sowie zwischen 2% und 3% an Vergütung für den Pfandleiher an. Bislang lebt das Pfandkreditgewerbe zum allergrößten Teil von Stammkunden. Schließlich plagen Zwischenfinanzierungsprobleme Mittelständler und Kleinbetriebe nicht erst seit der aktuellen Konjunkturdelle. Seit einigen Monaten jedoch, merkt Joachim Struck an, ist zusätzlich Bewegung ins Geschäft gekommen.
Auf der anderen Seite haben wir einige hinzugewonnen, die jetzt aus der Wirtschaftskrise eine Notwendigkeit haben, sich bei uns zu verschulden.
Kurzum, die Nachfrage wächst und nicht immer lassen sich die aktuellen Finanzierungsprobleme mit einem Brillantring oder dem Familiensilber mittelfristig beheben.
Diese Freiberufler und Selbstständigen brauchen meistens einen Betrag, der doch einige tausend Euro erreicht und in Extremfällen auch einen fünf- oder sechsstelligen Betrag ausmacht.
Hochkonjunktur, aber nur für Pfandleiher. Das war ein Beitrag von Klaus Deuse.